Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gottes Wort zur Predigt 3 Verse aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel, so wie sie auch abgedruckt sind im Gottesdienstblatt. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch heute um deinen Geist und deinen Segen für dein Wort. Lass es uns auf gute, hilfreiche Weise reden und hören, dass es unser Leben erneuere und präge, dir zu Lob und Preis. Amen. Liebe Geschwister, ein drittes und letztes Mal blicken wir heute miteinander ins Herz der Bergpredigt. Und wieder ist Jesus bemüht, die Gerechtigkeit, die er in unser Leben fließen lässt, frei und als Geschenk des Himmels zu einer guten, lebendigen, ansprechenden Frömmigkeit zu machen. Die Bergpredigt ist nach diesen Versen nicht zu Ende, ebenso wenig, wie sie in Kapitel 6 erst angefangen hat. Wir können hier noch viel mitnehmen und immer weiter in guter Weise wachsen, wenn wir aufmerksam lesen und hören. Dabei helfen uns dann vielleicht auch die Lesehilfen, die wir nebenbei an diesen Sonntagen entdeckt haben und die auch unser heutiges Wort tiefer aufschließen und uns nahebringen können. Wechsel die Worte, hatten wir gesagt. Hör auf diese Weise mal ganz neu hin und achte aufmerksam auf die Feinheiten. Hör auf diese Weise mal ganz genau hin. Und heute kommt noch eine dritte Lesehilfe dazu. Sie lautet: Nimm deine Fragen ernst und freu dich über sie. Schon das Sesamstraßenlied singt ja: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Fragen nehmen uns also mit auf den Weg zur Weisheit. Fragen sind gut. Fragen sind wertvoll. Auch beim Bibellesen. Wir haben uns nur viel zu oft abgewöhnt oder es bedauerlicherweise abgewöhnt bekommen, Fragen mutig, frisch und frei zu stellen. Dabei hat jeder mich, jeder und jede von uns, selbst der oder die Klügste, hat Fragen. Und auf manche Fragen findet man nur langsam und nur ganz schwer und Stück für Stück eine Antwort. Und bisweilen findet man auch gar keine. Manche Fragen beantwortet uns nicht einmal Gott. Jedenfalls noch nicht. Und wer meint, es gebe jetzt und hier auf alle Fragen eine Antwort oder er, sie hätte diese Antworten schon, der macht sich etwas vor und lügt sich selbst was in die Tasche. Also, wenn du die Bibel aufschlägst, jedes Mal, nimm deine Fragen ernst und freu dich über sie. Nimm sie wahr, schreib sie auf, stelle sie. Der Heilige Geist lässt sie in dir wachsen. Er macht dir die Augen auf und das Herz. Stelle deine Fragen zur Not auch immer wieder. Schluck sie nicht runter. Bleib neugierig, bleib dran. Erhalte dir eine kindlich fröhliche Entdeckerfreude. Das lohnt. Und so lasst uns heute einfach mal ein paar Fragen stellen, auch an Matthäus 6 und an das, was Jesus hier sagt. Frage 1. Wenn Jesus von Frömmigkeit bzw. von lebendiger Gerechtigkeit redet, wie kommt er da ausgerechnet auf Almosen, Beten und Fasten? Antwort: Weil das drei Formen von gelebter Gerechtigkeit und Frömmigkeit waren, die zu seiner Zeit rege geübt und praktiziert wurden. Weil diese drei Äußerungen einer lebendigen Liebe zu Gott und zum Mitmenschen etabliert und bei allen anerkannt und bekannt waren. Jesus knüpft also an das an, was schon da ist. Und er streicht es hier in Matthäus 6 nicht durch und sagt, das hatten wir mal, aber jetzt machen wir alles anders, sondern Er erneuert. Er rückt gerade, was in Schieflage ist. Er deckt Missstände auf und will sie überwinden. Dabei spricht er vor allem selbstgefällige und krankhaft ichbezogene Schauspielerei und Heuchelei immer wieder an. Wir haben es die ganzen Sonntage gehört, bei der Wohltätigkeit, beim Beten und beim Fasten. Er will, dass all diese guten Übungen wieder auf ihre eigentliche Mitte, auf ihr Ziel ausgerichtet werden, nämlich Gott dankbar zu dienen, sich ihm zuzuwenden, seine Liebe in Wort und Tat weiterzugeben und zu preisen. So weist uns die Antwort auf unsere erste Frage nebenbei auch auf einen guten Weg hin, heute mit gelebten Glaubenstraditionen und Glaubenspraktiken im Sinne Jesu umzugehen. Wir könnten sagen, wertschätzen und soweit nötig immer wieder erneuern. Reformation war im Grunde zu allen Zeiten gut und Gott gewollt. Frage 2, die wird etwas breiter. Wir können sagen, aber okay, was sollen wir mit dem Fasten denn heute noch anfangen? Das spielt doch im Grunde überhaupt keine Rolle mehr. Wer tut das noch, außer er will abnehmen und mal wieder so richtig entschlacken und gesund werden? Aber dann hat es ja nichts mit dem Glauben zu tun, oder? Antwort: Richtig. Heilfasten und Ähnliches ist nichts besonders Christliches. Das machen andere auch. Und wir müssen jetzt auch nichts mit Gewalt in der Kirche irgendwie wieder einführen und durchdrücken an Fastenübungen, die wir uns auferlegen in der Gemeinde, nur weil das damals so Praxis war. Aber wenn Jesus das hier als gut und hilfreich herausstreicht und nicht wegstreicht, dann lohnt es sich gewiss, an diesem Thema dran zu bleiben, es wertzuschätzen und es neu zu durchdenken. Helfen kann uns da zum einen das Fasten, selbst bei uns heute noch auftaucht im Kontext unseres evangelisch-lutherischen Christseins. Zum einen ist da, wir erinnern uns dunkel, der Begriff der Fasten- und Passionszeit. Also im Blick auf die 7 Wochen vor dem Osterfest. Da kommt der Begriff noch vor. Da wissen wir, da war das irgendwie anders früher. Wir haben da Erinnerungen dran. Zum anderen, vielleicht noch etwas dunkler, aber doch im Kopf bei den meisten noch vorhanden, im kleinen Katechismus Martin Luthers, wo es im Hauptstück über das Abendmahl heißt, wer empfängt denn dieses Sakrament, das auch wir heute wieder feiern, würdig? Und dann sagt der Reformator, Fasten und leiblich sich bereiten, ist zwar eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Da bringt Luther also das Fasten als leibliche Übung durchaus noch positiv ins Spiel, macht es aber nicht zu einem gesetzlichen Muss. Ja, wenn es noch da ist, wenn man es noch gebrauchen kann, wie können wir das Fasten denn nun neu entdecken? Antwort: Wechseln wir die Worte oder das Wort. Und sagen wir statt Fasten, verzichten. Das muss dann nämlich nicht nur Essen sein. Mit dem Wort Verzicht rückt zugleich eine Fülle von Dingen in den Blick, die unser Leben überfluten und füllen und viel zu oft von wirklich Wichtigem und Wesentlichem ablenken. Zu viel an Arbeit, zu viel überflüssiger Luxus, zu viel Medien, zu viel von zu vielem. So können wir verzichten auf dieses und jenes. Wir können es bewusst und entschieden tun, für eine Zeit lang oder für immer. Wir können es aus den unterschiedlichsten Motiven tun, aber eben auch gerade deshalb, um nicht davon abgehalten zu werden, Gott zu suchen. Wir können fasten und verzichten auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, um mehr Zeit zu haben für unseren Gott, für seine Liebe und dafür sie an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Und wie dürfen wir diesen Verzicht üben, wenn wir ihn uns hier oder dort auferlegen? Achte aufmerksam auf die Feinheiten. Jesus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Okay, das kennen wir schon. Auch beim Fasten gilt keine Show und kein Getue. Guck mal, ich faste jetzt schon seit 3 Wochen. Verzicht als Selbstdarstellung vor anderen läuft ins Nichts. Sondern für jeden und jede persönlich und für alle zusammen gilt, wenn du aber fastest, sagt Jesus, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater. Wasche dein Gesicht, das machen wir noch. Salbe dein Haupt, tun wir auch nicht mehr. Aber wir müssen verstehen, was das heißt. Verzichtendes Fasten geschieht in erster Linie im Blick auf Gott, nicht im Blick auf Mitmenschen. Und es geschieht im Blick auf Gott nicht vordringlich wie früher in Sack und Asche, nicht in erster Linie als Zeichen der Buße, nicht weil Gott sich durch unsere Selbstkasteiung, die wir uns auferlegen, irgendwas abzwingen ließe. Er lässt sich auf diese Weise ebenso wenig etwas abzwingen wie durch Almosen und Wohltaten und plapperndes Gebet. Wir haben solches Schauspiel gar nicht nötig, sondern Jesus sagt, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Und das meint von damals her, verzichte wie einer, der zu einem rauschenden Fest geht, der sich richtig schön macht. Verzichte, faste wie eine, die sich aufmacht zu einer herrlichen Hochzeitsfeier. Du bist eingeladen. Du wirst eingelassen. In jedem Fall, weil der König dich liebt. Weil sein Sohn für dich bezahlt hat. Und als solcher, als eine solche, übe auch das verzichtende Fasten als Hilfe, dass du dein größtes Glück nicht übersiehst. Als Hilfe, dass es nicht verschüttet wird unter den Freuden und Traurigkeiten der Welt und des Lebens. Verzichte, faste aus Dankbarkeit und Freude in Gott, der auf alles verzichtet hat für dich. Verzichte, faste als sein befreites Kind. So wie du auch beten darfst, als sein befreites Kind. So wie du Wohltaten üben darfst, als sein befreites Kind. Lebe die Gerechtigkeit, die Gott dir in Christus schenkt. Lebe sie einsam für dich und gemeinsam mit anderen. So wird eine wohltuende, eine ansteckende Frömmigkeit in der Mitte der Gemeinde sich ausbreiten, die Gott preist und ehrt und nicht uns selbst vor anderen, die ihm dient in Taten und Worten der Liebe und nicht dir und mir. Dritte und letzte Frage für heute. Und der Lohn, von dem hier und in den vergangenen Abschnitten immer wieder die Rede ist, das Vergelten, von dem Jesus hier wie beim Beten und beim Almosen geben spricht, wie sollen wir das verstehen? Rechnet Gott am Ende doch auf? Bezahlt er mir am Ende aus, was ich tue oder lasse? Antwort: Ja, das tut er. Aber die Währung, in der er abrechnet, ist eine ganz andere, eine ganz und gar besondere, eine absolut einzigartige, die wir sonst nirgendwo erleben. Gott bezahlt mit Gnade und Liebe. Gott lohnt treu mit Güte und Barmherzigkeit. Du kannst durch kein Almosen geben, und wenn du auch alles verschenkst, was du hast, du kannst durch kein Beten und wenn du die ganze Woche nur durchbetest und durch kein Fasten, so groß und schwer es auch ist, sein Wohlwollen erwerben. Musst du auch gar nicht. Und kein Versagen deinerseits so groß und so abgrundtief es auch sein mag, muss dazu führen, dass du am Ende mit leeren Händen draußen vor der Tür stehst. Denn unser Herr ist freundlich. Er hat in Jesus längst alles dafür getan, dass wir ewig mit ihm leben können. Aus freien Stücken. Aus lauter abgrundtiefer Liebe. Deshalb ist nur eins wichtig in unserem Leben. Dass wir in allem, was wir tun und in allem, was wir lassen, nicht bei uns selbst bleiben, sondern dass auch Almosen, Beten und Fasten nie Selbstzweck und Heuchelei wird, sondern dass es Wege sind und Wege bleiben, Gott zu suchen, ihm zu dienen und seine Güte zu preisen. Alles, von dem wir hier hören, soll helfen, dass die Verbindung steht. Die Verbindung zum Weinstock Jesus Christus, der für uns als Reben unser Ein und Alles ist. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber mit ihm und in ihm sind wir alles, schon lange vor jedem Fasten, Beten und wohltätig werden. Er segne dich. Er segne uns auf unserem weiteren Weg im Hören und im Tun, im Leben als seine Jünger und Gottes Kinder, für uns und miteinander in der Gemeinde und auch im Wohltätigsein, im Beten und im fastenden Verzichten. Amen.